Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Musiktag.
Hallo, ich bin Tim. Kurzes Experiment. Ich spiele einen Ton hier auf dem Kakadu-Studio-Klavier und ihr sagt, welcher Ton das ist. Ja, wartet. Ich spiele ihn nochmal an. Und? Ja, ganz ehrlich, ich hätte keine Ahnung, wenn ich nicht selbst auf die Taste gedrückt hätte. Aber Philipp, der weiß sofort, was das für ein Ton war.
Das ist D3. Das ist das kleine E.
Ja, Philipp hat eine besondere Gabe, wie nur sehr, sehr wenige Leute. Er besitzt das absolute Gehör.
Das hat schon vor so 4 Jahren angefangen, dass ich bewusst wusste, dass ich Töne benennen kann, ohne dass ich davor irgendwie zum Beispiel Geige gespielt habe.
Später wird uns Philipp erzählen, was es mit seinem absoluten Gehör auf sich hat. Außerdem ist heute Kakadu-Kinderreporterin Beatrice Schwer im Einsatz. Sie erkundet einen besonderen Ort.
Wir sind hier im Gärtnerplatztheater in München. Hier werden viele Opern aufgeführt, wie zum Beispiel die Zauberflöte. Und jetzt gehen wir halt mal hinter die Bühne und da freue ich mich schon richtig drauf.
Hinter der Bühne ist Beatrice mit dem Inspizienten verabredet. Was der für einen Job beim Theater hat, das wird er uns nachher hier erklären. Jetzt stellt uns unsere Klassik für Einsteiger-Expertin Ulrike Timm erst einmal 2 Geschwister vor. Fanny und Felix, Schwester und Bruder, beide haben komponiert. Aber gehört habt ihr wahrscheinlich bisher nur von Felix. Mendelssohn Bartholdy ist sein berühmter Nachname und natürlich auch der seiner Schwester. Die beiden haben sich super verstanden und beide liebten die Musik. Warum dann aber doch nur Felix berühmt geworden ist, das erzählt uns jetzt Ulrike Timm.
Was für ein Schwung! Diese Musik hat man ganz schnell als Ohrwurm im Kopf. Und dann wirbelt auch noch die Sologeige so schön mitten hinein, als ob alle miteinander Kriegen spielen würden, sich kugeln vor Freude. Wer diese Töne von Felix Mendelssohn Bartholdy hört, ist eigentlich sofort froh gestimmt und guter Laune. Als ich 12 war, habe ich versucht, die Geigenstimme selber hinzukriegen und mir dabei fast die Finger gebrochen. Aber Felix Mendelssohn Bartholdy hat dieses Stück mit 12 Jahren komponiert. Er hat es sich ausgedacht, es aufgeschrieben und ausgeführt. Alles auf einmal, mit 12. Ein ganzes Violinkonzert, eine halbe Stunde lang. Und Felix Mendelssohn hat es auch dirigiert. Müsst ihr euch mal vorstellen, der kleine Felix stand auf einem Stuhl oder einer Obstkiste und die anderen, die Erwachsenen, haben ihn als Dirigenten akzeptiert und nach seiner Pfeife getanzt. Ja. Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy. Felix heißt der Glückliche und zumindest für seine Kinderzeit hat das auch sehr gestimmt. Es hat ihm und seiner Schwester Fanny wirklich an nichts gefehlt. Sie durften beide viel lernen und sie hatten Lust dazu. Klavierspielen, Komponieren, Griechisch, Mathe und dicke Bücher. Also leicht war es nicht, sie mussten viel tun, aber eben auch alles mit Spaß. Und wenn Felix und Fanny keine Lust mehr hatten, rannten sie durch den Garten und tobten sich eine Runde an den Turngeräten aus, die da für die Kinder standen. Am meisten Spaß machte beiden übrigens der Kompositionsunterricht. Bei einem berühmten Mann, bei Herrn Zelter. Der muss den beiden Geschwistern vorgekommen sein wie eine uralte Eule, aber er zeigte ihnen viel. Und was Felix und Fanny sich ausgedacht hatten, das wurde aufgeführt. Jeden Sonntag gab es bei der Familie Mendelssohn zu Hause ein Konzert im Wohnzimmer oder besser im Salon. Die Familie Mendelssohn war sehr wohlhabend und entsprechend groß war das Wohnzimmer, also der Salon. Die Kinder hatten was komponiert, mussten die Leute das doch hören. So war das. Fanny war am Klavier fast noch besser als ihr Bruder. Na und Felix eben rauf auf die Obstkiste, damit er gut zu sehen war und los mit dem Dirigieren. Felix und Fanny haben immer zusammengehalten, ein Leben lang. Geschwister als dicke Freunde. Das klappt ja auch nicht immer, da könnt ihr sicher ein Lied davon singen. Ein Lied singen? Das ist eine Spezialität von Felix Mendelssohn-Bartholdy geworden, Lieder zu schreiben, ohne Worte. Denn Fanny spielte lieber Klavier, als dass sie sang. Okay, dann musste das Instrument eben singen, das Klavier. Das musste doch hinzukriegen sein. Fanny hat das mal so ausgedrückt. Man kann Lieder auch mit den Fingern singen. Und so machte sie das. Fanny musste auch gar nicht lange herumfingern und nachdenken. Sobald sie am Klavier saß und dort ein bisschen herumspielte, kamen die schönsten Melodien dabei heraus. Das war Musik von Fanny. Felix und Fanny, sie waren einfach unzertrennlich. Manche ihrer Stücke klingen sehr ähnlich. Das hätte eigentlich immer so weitergehen können. Nur Felix Mendelssohn-Bartholdy, das ist bis heute der Name eines berühmten Komponisten. Und Fanny? Fanny? Ebenso begabt, ebenso lustig, ebenso toll am Klavier, so gute Ideen und vielleicht sogar noch klüger? Fanny? Musik wird für Felix vielleicht zum Beruf, aber für dich immer nur Zierde sein, nicht Grundbass in deinem Leben. So hatte ihr Vater zu Fanny Mendelssohn gesagt. Also keine Komponistin werden, Klavierspielen bloß zu Hause, mit den Zuhörern im Salon, nicht im öffentlichen Konzertsaal. Wie ungerecht! Ich bin ganz sicher, Fanny Mendelssohn hat protestiert, geschmollt, gezetert, sich angelegt mit dem Herrn Papa. Und doch sollten wir über Papa Mendelssohn nicht schimpfen. Das war so zu seiner Zeit. Die Männer ergriffen Berufe, die Frauen blieben zu Haus. Und Fanny und Felix hatten sogar ziemlich moderne Eltern, denn Fanny durfte alles lernen, was Felix auch lernen durfte. Selbst komponieren, nicht nur Stücke nachspielen und viele Sprachen, nicht nur sticken und angenehme Gespräche führen, wie man es von einer jungen Dame erwartete. Aber trotzdem war das natürlich blöd für Fanny. Alles, was sie konnte, ausleben, aber bitte nur im Salon. Sehr, sehr blöd und traurig. Immerhin hatte auch Fanny Glück. Zum einen blieb sie ihr ganzes Leben lang die wichtigste Ratgeberin ihres Bruders. Bei manchen Stücken, für die er bekannt wurde, weiß oder denkt man heute, die sind vielleicht doch von Fanny. Trostpreis, aber immerhin. Vor allem aber hatte Fanny Glück, weil sie einen Mann fand, der nicht nur eine Frau haben wollte, die hübsch war und recht intelligent. Er freute sich, eine Partnerin zu haben, eine, der selbst etwas einfiel, die selbst etwas konnte, auch noch was ganz anderes als er. Der Herr Hänsel, so hieß ihr Mann und sie darum später Fanny Hänsel, der Herr Hänsel konnte ganz gut malen, aber Klavier spielen, komponieren, gar mit den Fingern singen, nicht die Bohne. Aber er anerkannte Fanny ehrlich und sie sind zusammen weit gereist, etwa nach Rom. Da gab Fanny dann Konzerte mit ihren eigenen Stücken, war eine Frau, die etwas kann und etwas darf, auch öffentlich, nicht nur im Salon bei Tee und Kuchen. In Rom war sie nicht Felix übrigens auch sehr talentierte Schwester, da war sie Fanny Hänsel. Wie gut aber, dass Felix und Fanny stark genug waren, dass sie sich von dem Wer-darf-was-Mädchen-Jungs-Streit nie haben fertig machen lassen. Manchmal kann man sie in der Musik, hier kommt noch ein Stück von Felix, manchmal kann man sie beide in der Musik zusammen lachen und kichern hören.
Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ulrike Timm hat uns von seiner Kindheit mit seiner Schwester Fanny berichtet, die eine ebenso gute Komponistin war wie ihr Bruder. Ob Felix Mendelssohn Bartholdy ein absolutes Gehör hatte? Ja, keine Ahnung. Seine Komponistenkollegen Wolfgang Amadeus Mozart und Peter Tschaikowski sollen es auf jeden Fall gehabt haben. Und das ist etwas Besonderes. Nur ein Mensch unter 10.000 hat das absolute Gehör. Oder sagen wir mal, behalten es. Vermutlich haben wir es nämlich alle von Geburt an. Es hilft uns beim Sprechen lernen. Danach geht es uns aber meistens verloren. Nicht aber bei Philipp Kopscher aus München. Er ist 12 Jahre alt und ein sogenannter Absoluthörer. Was das bedeutet, hat er unserer Kakadu-Reporterin Isabel Auerbach erklärt.
Ein absolutes Gehör ist für mich, wenn ich auf Anhieb zum Beispiel die Tonart eines Akkordes oder auch auf Anhieb sagen könnte, welcher Ton welcher ist. Und wenn ich mir auch Melodien gut merken kann oder wenn mir etwas, was mit Tönen zu tun hat, gut im Kopf bleibt. Das hat schon vor so 4 Jahren angefangen, dass ich bewusst wusste, dass ich Töne benennen kann, ohne dass ich davor irgendwie zum Beispiel Geige gespielt habe. Ich habe halt manchmal zum Spaß irgendwas gesungen und dann habe ich festgestellt, nach ein paar Malen, wo ich mir das A auch am Klavier geholt habe, dass ich das A im Gehirn hatte und auch andere Töne.
Ich habe es erkannt, als unsere Tochter Anna Cello geübt hatte. Und dann erstmals ein paar Mal hat Philipp geholfen beim Stimmen. Und dann hat Anna ein Stück gespielt und Philipp hat dann gesagt, nee, da kannst du kein Fis spielen, da musst du ein F spielen. Da habe ich gedacht, wie weiß er dann überhaupt Bescheid, weil er kannte das Stück jetzt nicht. Ja, und dann haben wir das ausprobiert.
Meine Eltern haben sich ans Klavier gesetzt. Ich habe mich halt vom Klavier wegschauend auch in den Raum gesetzt. Dann haben mir die Eltern ein paar Töne gespielt und ich musste benennen, welcher Ton es ist und in welcher Oktave der Ton liegt.
Das ist A2. Das ist D3. Das ist das kleine E. Fis1. Cis3.
Ich habe eigentlich kein genaues Bild im Kopf, sondern es ist mehr so, ich höre den Ton im Verhältnis zum Beispiel zum A oder zu einem sonstigen Ton. Und dann weiß ich auch sofort, welcher Ton es ist. Und ich habe halt das A ständig im Kopf und deswegen weiß ich auch sofort, welcher Ton mir gerade gespielt wird. Ich bin aktuell in keinem Chor. Aber in der Schule singen wir immer wieder, deswegen kann ich auch relativ gut meiner Meinung nach singen. Das Lied La Marmotte, die Melodie hat Beethoven komponiert, den Text hat Goethe geschrieben und es handelt über Savoyenkinder, die zur Zeit der Wiener Klassik aus der Schweiz über die Alpen dorthin gekommen sind. Und haben halt oft dressierte Murmeltiere dabei gehabt. Also sie waren Bettelkinder und wurden halt von ihren armen Eltern allein losgeschickt. Ich komme schon durch manches Land, avec la marmotte, und immer was zu essen fand, avec la marmotte, avec si, avec la. Avec la marmotte, avec si, avec la marmotte. Die ersten Töne sind ein D, ein G, ein A und ein B. Ich glaube, der Vorteil liegt darin, dass ich die Melodie relativ schnell im Kopf habe und dadurch auch ein Stück relativ schnell auswendig kann und zum Beispiel, wenn ich die Geige stimmen muss. Und beim Klavierspielen merke ich dann auch, wenn das Klavier verstimmt ist, wenn wir vielleicht mal das Klavier stimmen lassen müssen. Es ist so, dass es manchmal nervt, wenn ich ein absolutes Gehör habe, weil dann, wenn irgendwas draußen in der Umwelt passiert, was mit irgendwelchen Klängen zu tun hat, dann fragen mich meine Eltern manchmal, welcher Ton war das? Und dann finde ich das nervig. Einmal hat meine Schwester irgendwie laut Nein gerufen. Und dann hat mich mein Vater gefragt, welcher Ton das ist, in dem sie gerufen hat.
Nein!
Es ist nicht nur ein Ton, es verschiebt sich natürlich auch. Und dann hat mich mein Vater, als ich ihm das auch gesagt habe, gesagt, dass ich den Anfangston sagen soll. Es ist, glaube ich, ein H. Im Alltag, wenn ich jetzt auf der Straße rumgehe und zum Beispiel das Kirchenläuten oder sonstiges höre, dann kann ich das einfach ausblenden. Aber beim Schulgong, ich weiß nicht wieso, wenn der mal anders als sonst ertönt, dann sage ich das immer sofort. Ich habe vor, entweder, was ich jetzt sehr unwahrscheinlich finde, professionell Geige zu spielen oder Dirigent zu werden.
Ja, beides ist sicher eine gute Idee, besonders wenn man so wie Philipp das absolute Gehör hat. Hier beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur hat er erklärt, was das bedeutet. Sollte er tatsächlich Dirigent werden, wird er auf großen Bühnen stehen oder vielleicht auch davor im Orchester graben. Wir dürfen jetzt hinter die Bühne, das heißt, dorthin haben wir unsere Kakadu-Kinderreporterin Beatrice zusammen mit Christina Dumas geschickt. Ihr Auftrag, findet bitte raus, was eigentlich eine Inspizientin oder ein Inspizient am Theater macht.
Wir sind hier im Gärtnerplatztheater in München. Hier werden viele Opern aufgeführt, wie zum Beispiel die Zauberflöte. Und jetzt gehen wir halt mal hinter die Bühne und da freue ich mich schon richtig drauf. Hier sind richtig, richtig viele Gänge. Das ist wie so ein kleines Labyrinth. Und hier ist eine ganz schwere Metalltür. Und die machen wir dann halt auf und dann sind wir die eigentlich direkt auf der Bühne.
Und hier steht auch schon Mario Thorhauer, der Chefinspizient. Mario hat als Inspizient einen der wichtigsten Jobs hinter der Bühne, denn er gibt die Befehle, dass die Vorstellung heute Abend reibungslos verläuft. Wann geht der große rote Vorhang zum Zuschauersaal auf? Zu welchem Zeitpunkt muss der Kinderchor auf die Bühne? Wann hat die Königin der Nacht ihren Einsatz? Welcher Beleuchter muss wann welchen Scheinwerfer anschalten? Ist der Dirigent auch an seinem Platz?
Der Inspizient ist im Prinzip, ich beschreibe es, ist eigentlich wie ein Pilot. Man startet das System, man hebt ab, also die Vorstellung geht los und muss dann im schlimmsten Falle eingreifen und landet das Ganze auch wieder. Am Ende, wenn dann die Zuschauer rausgehen und hoffentlich glücklich waren, nach einem schönen Applaus. Und das Ganze passiert am Inspizientenpult. Das ist in den meisten Theatern hinter der Bühne. Die Pulte muss man sich so vorstellen, dass das wie eine große Schallzentrale ist mit ganz vielen Knöpfen. Wir können von hier den Vorhang fahren zum Beispiel, auch die Schalldecke, dass wenn wir umbauen, dass der Zuschauer im Saal nicht so viel hört. Wir haben ganz viele Monitore, wo wir den Dirigenten sehen, die Bühne von vorne, die Bühne von oben, in der Unterbühne. Und wir rufen von hier natürlich die Kollegen ein zu ihren Auftritten, also die Darsteller oder Ankleide.
Neben den vielen Knöpfen, Bildschirmen und Mikrofonen hat Mario ein dickes Buch auf dem Tisch liegen, den Klavierauszug. Die komplette Oper, die heute Abend gespielt wird, jede Note kann er so mitverfolgen. Und so weiß er dann ganz genau, wann er welchen Befehl geben muss. Mario muss also super Noten lesen können.
Das ist der Klavierauszug, das ist unsere Bibel, sagen wir mal ganz liebevoll. Dort stehen alle Zeichen drin, die wir geben müssen, also die wir umsetzen in der Vorstellung, sprich, wann geht der Vorhang auf? Wann geht der Dirigent an seinen Platz? Wann wird der Saal dunkel? Das steht alles bei uns in diesem wunderschönen Buch. Und also wir müssen das schon sehr konzentriert machen.
Hinter der Bühne ist wenig Platz. Und so können die Sängerinnen und Sänger dort nicht warten. Die meisten warten woanders und brauchen auch ein bisschen Zeit, bis sie auf der Bühne sind. Mit den Mikrofonen ruft Mario sie rechtzeitig aus.
Also ich rufe die Sänger ein, ich rufe aber auch den Chor ein, den Kinderchor, die Statisterie, je nachdem zu ihren Auftritten. Sonst wäre es einfach hinter der Bühne viel zu voll, wenn dann alle warten würden. Deswegen, die meisten gehen in ihre Garderoben oder in die Kantine und kommen dann auf meinen Einruf. Den hört man dann im ganzen Haus, den hört man auch auf den Toiletten. Da freuen sich die Kollegen dann immer sehr.
Ich finde, das ist ein ziemlich spannender Beruf, weil hier könnte man auch ein totales Chaos machen und ein totales Tohuwabohu. Da könnte man zum Beispiel, also plötzlich geht zum Beispiel der Vorhang auf oder die falschen Sänger sind auf der Bühne oder plötzlich gibt es ein falsches Bühnenbild oder die Nebelmaschine geht plötzlich an oder Kinder singen plötzlich los. Also das stelle ich mir schon richtig lustig vor.
Das soll Mario natürlich nicht passieren und bislang ging auch kaum etwas schief.
Also bei mir ist es auch so, dass ich tatsächlich vor einer Vorstellung, ich habe nie Angst vor einem Stück. Ich glaube, das ist auch total falsch, wenn man Angst hat. Respekt ist gut, aber man hat es ja auch geprobt und man muss dann auch auf sich selbst vertrauen. Bei mir ist es so tatsächlich, ich bin nervös bis zu dem Moment, wo der erste Ton erklingt. Und dann fällt bei mir der Stress absolut ab und ich bin sehr entspannt. Und manchmal gähne ich dann sogar, weil der Stress abfällt und dann genieße ich es einfach.
Mario Thorhauer ist Inspizient am Münchner Gärtnerplatztheater. Unserer Kakadu-Kinderreporterin Beatrice und Christina Dumas hatte erklärt, was das für ein wichtiger Job ist. Mein Inspizient, der heißt ja Kakadu, er drückt hier auf die wichtigen Knöpfe.
Tim?
Ja?
Bist du morgen wieder drin?
Oh ja, und ich bringe Verstärkung mit. Morgen ist Girls' Day und da habe ich 4 Mädchen zu Gast. Sie gucken sich hier nämlich einen Tag beim Deutschlandfunk Kultur mal ein bisschen um und werden berichten, was sie hier hinter den Kulissen so erlebt haben.
Das klingt spannend.
Ja, und weil der Girls Day ja etwas mit in Berufe schnuppern zu tun hat, möchte ich gerne von euch zu Hause wissen, was ihr denn später mal gerne machen wollt. Ich freue mich auf eure Anrufe morgen. Jetzt kommt hier gleich das Musikmagazin Tonart. Euch einen schönen Nachmittag.
Hallo?
Also das mit unserer Fahrradtour, das wird dann wohl nett.
Ach, wieso, Kakadu? Nur weil du einen Platten hast? Du musst ja nur das Rad wechseln.
Gute Idee, Tiger.
Hey, komm zurück. Wo willst du mit meinem Fahrrad hin?
Warte!